Ich freue mich sehr, dass Verena Winiwarter zugesagt hat. Relativ kurzfristig möchte ich auch sagen, danke, uns hier quasi zu belehren oder uns was zu berichten. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Frau Professor Winiwarter ist Historikerin. Sie hat in Wien Geschichte und Publizistik studiert, dann habilitiert und relativ rasch eine Professur zuerst in Klagenfurt. Und jetzt an der Burghof eine Professur für Umweltgeschichte. Also ihr Thema ist Umweltgeschichte. Sie ist also jetzt Professorin an der Burghof für Umweltgeschichte am Institut für Soziale Ökologie. Sie ist eine sehr aktive und umtriebige Person, so kenne ich sie auch. Sie ist in etlichen Kommissionen, sie ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften und sie ist auch, weiß ich nicht, Präsidentin da und dort und Rat für Sachverständige für Umweltfragen der Stadt Wien. Sie werden gleich sehen, dass sie sicher eine ausgezeichnete Rednerin ist. Sie war Wissenschaftlerin des Jahres 2013 und nicht nur das, sie publiziert auch und ich kann Ihnen sehr ein Buch empfehlen, das ich hier in die Höhe halten möchte. Geschichte unserer Umwelt, ein Buch, das auch ausgezeichnet wurde, das Wissenschaftsbuch des Jahres 2015 und eben über die Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur und Umwelt. 66 sehr, sehr gut beschriebene, reich bebilderte Beispiele bringt. Also ich kann es sehr empfehlen, es ist ein großartiges Buch. Und das ist auch ihr Thema und sie wird uns berichten über Zivilisationen und Pandemien, eine koevolutionäre Geschichte. Und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag, Verena.
Ich bin heute hier bei Ihnen, um Ihnen eine Geschichte zu erzählen, die ich als koevolutionäre Geschichte betrachte. Die Geschichte der Pandemien ist für mich eine Geschichte von Koevolution, und ich werde Ihnen versuchen, zu vermitteln, worum es mir dabei geht. Also was Sie hier sehen, ist eine schöne Darstellung aus dem Jahr 2019, die einen wichtigen Punkt macht. Und dieser wichtige Punkt, den diese Darstellung macht, den kann man eigentlich wie folgt zusammenfassen. Menschen sind Ökosysteme selber, die von Ökosystemen abhängen und auf Ökosysteme wirken, und zwar absichtlich wie unabsichtlich. Ein Teil ihrer ökosystemaren Verbindungen sind Verbindungen zu Mikroorganismen aller Art. Die sind hier schön groß gezeichnet auf diesem schönen Bild. Pathogene können Menschen als Wirte kolonisieren und führen dann eventuell zu Krankheiten. Die Koevolution von Pathogenen und Wirtsorganismen ist unvermeidlich. Und deswegen sind alle Pandemien sozial ökologisch. Sie sind als ein kulturell geprägtes Zusammenspiel zwischen Wirt, Pathogen und Umwelt zu begreifen. Und die großen Treiber der Pandemien wie Krieg, wie Handel, wie Migration und wie Urbanisierung sind alles miteinander kulturelle Phänomene. Nun vermute ich, dass Sie jetzt nach einem Jahr Pandemie nicht an Definitionen zum Thema Pandemie richtigen Bedarf haben. Aber ich möchte Sie doch erinnern, die Pandemie ist definiert von der WHO als eine weltweite Epidemie. Naja, nicht wirklich. Es ist dann eine Pandemie, wenn es zwei von sechs der von der WHO definierten Regionen erwischt hat. Die erste große Pandemie der Menschheitsgeschichte, die Pestpandemie, die hat, wenn man sich dieses Bild hier anschaut, durchaus auch zwei von diesen Regionen betroffen, weil sie den ganzen eurasischen Kontinent erfasst hatte. Wenn man Pandemiegeschichte betreibt, kommt man gelegentlich auch auf so wunderbare Darstellungen wie diese, wo die Größe der Pandemien durch solche Bällchen hier angedeutet wird. Und diese Zeitskala hier, die beginnt hier hinten mit der Pest. Ich möchte Ihnen aber diese Darstellung zeigen, wo es darum geht, wie viele Leute sind denn dran gestorben. Und ich möchte Sie auf zwei spezielle Zahlen hier aufmerksam machen. In den 1520er Jahren hat die große Pockenepidemie, die aus Europa in die Amerikas kam, nach diesen Zahlen hier 56 Millionen Todesopfer gefordert und die spanische Grippe in den Jahren 1918 bis 1919 zwischen 40 und 50 Millionen Opfer. Und wenn wir uns eine andere, etwa eine ähnliche Quelle anschauen, auch aus 2020, dann sehen Sie hier 1520 die von Variola major verursachte Epidemie, die hier mit ihrem indianischen Namen angegeben wird, wird hier mit 3,5 Millionen Todesopfern angegeben. Also sind diese Zahlen irgendwie alle so auseinander? Naja, das ist eben nicht so. 1918, die spanische Grippe, die wird hier mit ungefähr 50 Millionen angegeben, war auf unserer anderen Darstellung mit 40 bis 50. Was möchte ich Ihnen da vermitteln? Ich möchte Ihnen da vermitteln, dass diese historischen Angaben alle miteinander auf vielerlei Annahmen beruhen, dass sie auf jeden Fall, was die Anzahl der Todesopfer angeht, hochgradig unsicher sind und auch die Identifizierung der Erreger nicht in allen Fällen gesichert ist. Eine der großen, der wichtigsten Erkenntnisse, die man aus einer umwelthistorischen und koevolutionären Betrachtung gewinnen kann, ist also nicht die Frage der Zahlen, sondern die der Muster. Und ich erinnere Sie daran, wir sind Teil von Ökosystemen. Wir sind Teil von Ökosystemen, die wir selbst gestalten. Wir sind Teil von Agrarökosystemen. Und das hat dazu geführt, dass wir in einer besonders engen Koevolution leben mit den Tieren, die wir domestiziert haben. 60% der existierenden Infektionskrankheiten sind Zoonosen. 5 neue Krankheiten entstehen durchschnittlich pro Jahr. 3 davon sind Zoonosen. Mindestens 75% der neu auftretenden Infektionskrankheiten, also der Emerging Infectious Diseases, wie Sie es vielleicht kennen, sind zoonotischen Ursprungs. Und 80% der potenziell für den Bioterrorismus geeigneten Agenzien sind zoonotische Pathogene. Anthrax ist Ihnen da vielleicht bekannt. Diese koevolutionäre Geschichte ist in meinem Fach in der Umweltgeschichte eine sehr lang schon erforschte Frage. 1972 kommt dieses Buch heraus, nach langem Kampf, weil es niemand publizieren wollte, The Columbian Exchange. Das ist ein Buch von Alfred Crosby, das argumentiert, dass mit den Europäern ihre Krankheitserreger in die Amerikas gelangt sind: Pocken, Masern, Keuchhusten, Mumps, Malaria, Gelbfieber, Pest und Typhus sind da zu nennen. Und das hat, bei der Grippe ist das ein bisschen eine andere Geschichte, das hat zu einem, wie Sie auf dieser Folie sehen, in PNAS publizierten, sehr guten Abschätzung geführt, dass durch den europäischen Kontakt die Bevölkerung der Amerikas massiv eingebrochen ist. Das ist ein Massensterben einer Virgin Soil Disease, eine Population, die bislang überhaupt keinen Kontakt mit diesen Erregern hatte, wird davon dezimiert. Das ist auch der Grund, und hier wird es nämlich zivilisatorisch, es ist der Grund, warum eine Handvoll schlechter ausgerüsteter Spanier komplexe Reiche wie das der Azteken und der Inka unter ihre Herrschaft bringen konnten. Sie hatten ihre Krankheitserreger als Hilfstruppen. Der berühmteste Historiker, der sich damit beschäftigt hat, ein Jahr später, ist Emmanuel Leroy Ladurie, ganz, ganz wichtiger französischer Historiker, und er schreibt ein Konzept, die Vereinheitlichung des Globus durch Krankheit, durch Krankheitserreger, die zwischen dem 14. und dem 17. Jahrhundert, sagt er, so eine mikrobielle Gemeinschaft aus der Menschheit gemacht haben. Warum? Warum zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert? Die Pest, die im 14. Jahrhundert die große Pandemie ist, die ist durch Handel in Eurasien verursacht, auch durch eine steigende Urbanisierung, durch mehr Entwaldung. Wichtigsten ist aber in dieser Zeit zwischen dem Ende des 15. und dem 17. Jahrhundert der koloniale Krankheitstransfer. Ich möchte Die Frage wird ja oft gestellt, naja, sind Krankheiten, sind die zivilisatorische Hilfstruppen, wird da mehr Zivilisation dadurch möglich, weil sich eine komplexe soziale Infrastruktur bilden muss? William McNeill, der 1976 dieses Buch schrieb, Plagues and Peoples, hat an den Pocken in Mexiko, an der Pest in China, am Typhus in Europa und in einer späteren Ausgabe dann auch an AIDS diskutiert, dass diese Geschichte so einfach nicht ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass über alle historischen Epidemien sich ein sehr ähnliches soziales Muster der Wahrnehmung ausgeprägt hat. Die Annahmen, was eine Epidemie ausmacht, wodurch sie verursacht ist, hat sich über die Jahrtausende kaum geändert. Es ist immer angenommen worden, dass die Epidemien von Mensch zu Mensch übertragbar sind. Das ist ja nicht in allen Fällen so ganz einfach. Es ist auch immer angenommen, dass es die Folge besonderer, zumeist schmutziger lokaler Bedingungen ist. Und immer wieder ist das Konzept von Ansteckung als Miasmen-Theorie gekommen. Also die Idee war, Gestank macht krank. Was waren die gängigen Reaktionen und die intellektuellen Rechtfertigungen dafür, wie man reagiert hat? Also Flucht von einem infizierten Ort war üblich. Die musste man rechtfertigen. Oder man musste sie angreifen, weil die Flucht ja eigentlich die Menschen davon abgehalten hat, ihren karitativen, nachbarschaftlichen oder politischen Pflichten nachzugehen. Also hat man Krankheitsüberträger nicht im Sinne von Mikroben, sondern welche Menschen übertragen die Krankheit identifiziert und Sündenböcke stigmatisiert. Am häufigsten waren das Ausländer. In Italien, in der Renaissance und im modernen Hawaii dasselbe Muster. Die Epidemie wird als von außen kommend wahrgenommen. Die Ausländer sind schuld. Intern wird immer wieder dasselbe argumentiert. Es gibt minderwertige Teile von einer Gesellschaft. Die sind verunreinigt, die sind dreckig, die sind krank. Das waren die Unberührbaren, die Parias in Indien. Das wurde in Afrika über die ehemaligen Sklaven aus Afrika gesagt. Das wurde über die Juden gesagt zur Zeit des Schwarzen Todes, bei späteren Pestausbrüchen dann ein bisschen weniger. Aber die Idee war immer, es gibt welche, die sind schuld. Wenn Ihnen dieses Kommunikationsmuster bekannt vorkommt, ja, ich würde sagen, dieses Muster hat sich bis heute und Covid-19 nicht geändert. Diejenigen, die da als minderwertig qualifiziert worden sind, die haben ihrerseits Epidemien für die Folge von Verschwörungen durch äußere Feinde oder von Herrschern und Eliten gehalten, um die Armen zu vergiften und zu vernichten. Also, alle Epidemien, die wir kennen, haben zwei Folgen. Das eine ist, es kommt zur Polarisierung, zur Steigerung sozialer Vorurteile durch den Stress einer Epidemie. Treiben Epidemien wie die Cholera-Epidemien städtische Assanierung? Da gibt es einen sehr gemischten Befund dazu. Was Epidemien im 19. und 20. Jahrhundert sicher gekonnt haben, war, sie haben zu einer Professionalisierung der Medizin und insbesondere des Teilgebiets der Hygiene geführt. Ich will Ihnen zeigen, dass diese Vorurteile ja nicht falsch sind, sondern Interpretationen von Realitäten in eine bestimmte Weise lenken. Das ist ein Zitat von 1880. Ich habe es Ihnen übersetzt. Oben steht es auf Englisch, wie es geschrieben wurde. Ist: Wir wagen nicht zu sagen, dass England vor zukünftigen Infektionen vollkommen sicher ist. Bei einem tropischen Sommer, einer Ladung pestkranker Passagiere und einem ungesunden, schlecht geführten Hafen kann die Pest noch einmal aufleben. Da war sie schon als orientalische Pest klassiert. Sie kam von außen und sie wurde von bösen Ausländern hergebracht. Trotzdem ist Henry Percy Potter mit dem, was er hier diagnostiziert, liegt er ja nicht falsch. Was kann man aus der Geschichte dieser Epidemien und dann seit der kolonialen Herrschaftszeit der Pandemien denn lernen? Also ich denke, ein koevolutionär informiertes Konzept wie das One Health Konzept ist eigentlich das Ergebnis von Lernen aus Pandemien. One Health, ich erinnere Sie daran, ist die Idee, dass wir nicht nur auf die menschliche Gesundheit und ihre Gesundheitsversorgung schauen müssen, sondern dass Tiergesundheit, Umweltschutz und Lebensmittelsicherheit alle zusammenwirken. Wie kam es zu diesem koevolutionär informierten One Health Konzept? Das ist eine lange Geschichte. Ich greife 2,5 Beispiele aus dieser langen Geschichte heraus, aus denen man auch was lernen kann, glaube ich. Wir fangen mit der Geschichte des Gelbfiebers an. Das ist eine Geschichte von Gelbfieber, von Zuckerproduktion in den Kolonien und von den Soldaten. Nachzulesen in einem der besten Bücher zu diesem Thema, John McNeill, Mosquito Empires, Ecology and War in the Greater Caribbean, 1620 to 1914. Das Gelbfieber kommt aus Afrika. Sie sehen hier eingezeichnet der Teil von Afrika, der ein Risiko für Gelbfieber hat. Genau aus diesem Teil Afrikas kommen die schwarzen Sklaven, die auf den karibischen Plantagen Zuckerrohr produzieren sollen. Man sieht das auf diesem Bild. Es geht die Ernte von Zuckerrohr. Und hier sehen Sie eine ganze Darstellung so eines amerikanischen, einer karibischen Zuckerrohrinsel mit den Öfen im Vordergrund, in denen die Melasse gesotten wird. Sie sehen auch, dass die Berge im Hintergrund weitgehend entwaldet sind. Das Einzige, was man hier noch sieht, ist Zuckerrohr. Und das hat Wozu macht man all dieses Zuckerrohr? Das muss man auch dazu sagen, vielleicht. Also der von Ihnen vielleicht geliebte Rum kommt aus diesem Zuckerrohr und er wird verkauft mit Darstellungen von tropischer Idylle, die es an den zeitgenössischen technischen Darstellungen gemessen nicht gegeben hat. Was erzähle ich Ihnen da? Ich erzähle Ihnen die Geschichte des Gelbfiebers als Nebenwirkung kolonialer Zuckerproduktion. Dazu müssen wir uns einmal ein bisschen karibische Ökologie anschauen und dann ein bisschen koloniale Ökonomie. Aedes aegypti, der Vektor des Gelbfiebers, kommt mit den schwarzen Sklaven aus Afrika. Aedes aegypti ist ein Vektor, ist eine Mücke, die brütet in Wasser gerne über tonigem Boden, also in klarem Wasser über harten, tonigen Böden. Sie braucht Zugang zu Süßwasser. Sie kann sehr gut von zuckerhaltigen Flüssigkeiten leben, braucht aber menschliches Blut für die Vermehrung. Aedes aegypti ist nicht mobil. Sie kam auf die karibischen Inseln nur als blinder Passagier mit den Sklavenschiffen. Und der Erreger ist nur sehr kurz infektiös. Er kann sich nur dann wirklich gut verbreiten, wenn genug nicht immune Menschen vorhanden sind. In den endemischen Gelbfiebergebieten gibt es eine endemische Immunität. Also die schwarzen Sklaven sind, wenn sie es überlebt haben, als Kinder schon infiziert worden und die dann nach Amerika transportiert kommen werden, sind wahrscheinlich gegen Gelbfieber immun. In der kolonialen Ökonomie bereitet man nun diesem Erreger und seinem Vektor die bestmöglichen Bedingungen. Die Plantagen werden durch Abholzung der Vegetation gebaut, damit gibt es viel weniger Vögel, damit gibt es viel weniger Fraßfeinde für diese Mücken. Und mehr Mücken. Diese Melassebecken, in denen die Melasse zum Kristallisieren hingestellt wird, die sind aus Ton, die stehen 2/3 des Jahres leer und meistens ist ein bisschen Regenwasser drinnen. Das ist genau das perfekte Habitat für die Brut dieser Mücken. Und entsprechend tritt auf den Inseln ab der Mitte des 17. Jahrhunderts die Epidemien auf. Und weil es eine Insel ist, ist dort auch relativ schnell eine Art Herdenimmunität zu kriegen. 20 bis 30% der Bevölkerung sterben bei dieser ersten Epidemie auf Barbados, der Rest ist immun. Und wie gesagt, die schwarzen Sklaven kommen aus einem Gelbfiebergebiet und sind daher sowieso partiell immun. Und die europäischen Soldaten, die zur Verteidigung dieser karibischen Inseln nach auf Schiffen in die Karibik transportiert werden. Die kommen nicht aus dem Gelbfiebergebiet, die sind nicht immun und das ist die Bereitstellung von Blut für die Vermehrung des Erregers. Eine furchtbare Seuche, von der gesagt wurde, sie sei von den Truppen gebracht worden, die aber wahrscheinlich von der afrikanischen Küste stammte, erschien im Jahr 1692 auf der Insel und die Sterblichkeit war so hoch, dass man an vielen Tagen 20 Mann begraben musste. Die meisten Besatzungen, sowohl der Kriegs- als auch der Handelsschiffe, wurden komplett ausgelöscht und die Kriegsschiffe konnten aus Mangel an Besatzungen nicht auslaufen. Der tapfere Kommandant Wren fiel unglücklicherweise der herrschenden Krankheit zum Opfer, ebenso wie die meisten Kapitäne von Schiffen, die die Insel zu dieser Zeit anliefen. Das große Elend auf der Insel und die Verringerung der Anzahl der Weißen als Folge der furchtbaren Epidemie ermutigten die Sklaven zu einer neuen Verschwörung. Sie sehen hier intime Wechselspiel zwischen sozialen und epidemiologischen Effekten. Zwischen den Kolonialmächten Frankreich, Spanien und England wird ab 1655 um diese Karibik gekämpft. Ja? 1655 erobern die Briten Jamaika im Mai. Im November sind 47% ihrer Soldaten dem Gelbfieber erlegen. 1692 sterben 50% der Soldaten. 1695 werden 50% der spanisch-englischen Truppen getötet. Die Franzosen wollen 1697 den Spaniern Cartagena abnehmen. 24% der französischen Soldaten sterben. Und so geht das. Differenzielle Immunität ist der Schlüssel zum Sieg. Frische Soldaten aus Europa haben nur in den allerersten Wochen nach ihrer Ankunft eine Chance. Entweder sie machen ganz schnellen Sieg oder sie werden krank und sterben. Und darum bleibt die koloniale Aufteilung der Karibik nahezu stabil. Die Angreifer sind in einem koevolutionär vermittelten epidemiologischen Nachteil. Machen Erreger Geschichte? Machen Epidemien Geschichte? Also hier zum Beispiel sehen Sie schon, dass man ohne sie zu berücksichtigen auch keine Geschichte schreiben kann, weil anders ist das nicht erklärbar. Meine zweite Reise führt Sie in die Northern Great Plains. Also wir sprechen hier über ein Gebiet, das von mehreren verschiedenen indigenen Stämmen, First Nations bewohnt wird an der Grenze zwischen dem heutigen Kanada und den USA. Hier sehen Sie es nochmal auf einem Bild. In diesem Gebiet der großen Prärien befinden wir uns. Und hier tritt ein großes Rätsel auf. Adam Hodge hat das recherchiert. Er hat festgestellt, dass indianische Gruppen schreckliche Bevölkerungsverluste erlitten haben, als die Pocken zwischen 1780 und 1782 in den nördlichen Great Plains ausgebrochen sind. Und diese Pocken treffen auch wandernde Gruppen von Bisonjägern. Und normalerweise glaubt man immer, dass Jägersammler, die mobil sind und die in sehr geringen Bevölkerungskonzentrationen leben, eigentlich nicht anfällig sind für solche Infektionskrankheiten. Also warum verbreiten sich die Pocken unter diesen migratorischen Stämmen so weit und warum haben sie sich als so virulent erwiesen? Und was Adam Hodge herausfindet, ist eine Zunahme der Schwankungsbreite des Klimas, also eine Zunahme der Klimaextreme, wie wir es hier durch die Klimakrise heute sehen, beeinflusst die Produktivität dieser Prärien. Das wirkt sich auf die Wanderungsmuster der Bisons aus und damit auf den Lebensunterhalt der indigenen Jäger. Die werden immer schlechter ernährt und Nahrungsmangel und der Hunger erleichtern die Ausbreitung der Pocken und verschärfen die Auswirkungen dieser Krankheit. Und Sie sehen an dieser Studie ganz, ganz deutlich die kulturelle Komplexität von Infektionskrankheiten. Man kann also nicht einmal sagen, Jägersammler haben keine solchen Infektionskrankheiten. Der Pockenerreger, die Büffel, zwei Sorten oder mehrere Sorten Büffel, Gras, das Klima, die Pferde und Wandernde Jägerstämme sind gemeinsam die Akteure in diesem Drama, gemeinsam mit den halbsesshaften anderen indigenen Stämmen und den Stationen der Hudson Bay Company, wo die Europäer als Pockenverbreiter existieren. Jetzt kann man sich die verschiedenen Vegetationstypen der Northern Great Plains anschauen. Da gibt es feuchtere und trockene Gegenden im Norden, feuchter, im Süden trockener. Und da gibt es einen Wachstumszyklus. Die einen fangen früher an zu wachsen, haben ein späteres Produktivitätsmaximum. Die anderen fangen später an, sind aber schneller. Warum muss man das wissen, wenn man verstehen will, warum da die Pocken ausbreiten? Weil die Büffel nämlich mit ihrer Grasressource mitwandern. Ja? Im Frühling sind sie in kleinen Gruppen im Norden, im Sommer sind sie in großen Herden im Süden und im Herbst sind sie wieder im Norden und wieder in kleineren Gruppen unterwegs, weil die Nährgehalte des Grases abgenommen haben. Und im Winter ziehen sie sich in die Flusstäler zurück, dass sie ein bisschen Schutz vom Wind und ein bisschen Nahrung dort finden. Mit diesen Büffeln, die wegen des Grases wandern, wandern die wandernden Jäger mit. Und gerade dann, wenn man sie am dringendsten brauchen würde im Winter, ist ihr Nährwert am geringsten, weil da sind sie nämlich ziemlich schlank. Und so funktioniert es. Kleine Jägergruppen jagen im Frühling, im Sommer gibt es die große Gemeinschaftsjagd, wo sich diese verstreut lebenden Jägersammlerinnen auch treffen können. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Im Herbst gibt es wieder kleine Gruppen und im Winter kampiert man in der Nähe der Büffel. Was den Indigenen ganz schlecht gelingt, ist, ihre Pferde zu überwintern. Sie selber überleben noch, aber die Pferde nicht. So, und die Geschichte, die ist diese. Diese Epidemien, die natürlich abhängig sind von der Virulenz des Erregers, die treffen auf eine Bevölkerung, deren unspezifische Immunität durch Unter- und Mangelernährung des Wirten, des Menschen, sehr gering ist. Und die haben auch Ansteckungsmöglichkeiten durch den Bedarf nach Austausch von Gütern, durch die Hudson Bay Company. Und auch ihre schlechte Versorgungslage treibt sie in die Stationen hinein und so wird die Ansteckung möglich. Also je mehr man sich differenziert, jeder macht was anderes, daher ist es interessant, sich auszutauschen, desto interessanter ist das für einen Erreger. Und die Einführung des Pferdes, das dürfen Sie nicht vergessen. Die Pferde sind ein europäisches Tier, das nach Amerika gebracht wird und das die Jagdbedingungen komplett ändert, aber auch die Subsistenzbedingungen. Man muss dann auch die Pferde über den Winter bringen. Das ist eine Folge der Kolonisierung durch die Europäer. Also Sie sehen hier ein ganz komplexes Geschehen. Ja? Der Jagderfolg ist eine Frage der Büffelwanderungsmuster und der Jägerdichte. Und in den 1780er Jahren steigert sich die Klimavariabilität. Damit steigt die Unsicherheit der Ernährung. Dazu kommt, dass sich diese Gruppen versuchen, effizienter zu machen, indem sie das Pferd als Jagdtier einsetzen. Das steigert aber den Beweidungsdruck. Also sie rennen hier eigentlich in eine Risikofalle. Die Büffelwanderungsmuster ändern sich, die Büffel sterben, die Pferde sterben, die Indigenen sind auf Hilfe der Hudson Bay Company angewiesen. Dort werden sie angesteckt und ein virulenter Erreger trifft auf eine Bevölkerung, die wenig bis keine spezifische und sehr geringe unspezifische Immunität hat. Was sehen Sie da? Sie sehen, dass selbst kleine Änderungen zu instabilen Systemzuständen führen. Weder das Klima allein, noch die Kolonisierung allein, noch die Lebensweise allein, noch die Immunität allein können das komplexe Geschehen erklären. Man braucht immer die Faktorenkombination, wenn man das verstehen will. Trifft es nur die Indigenen? Nein. Letztes Beispiel ist nur eine Folie. Der Panama-Kanal ist ja zweimal gebaut worden. Einmal haben die Franzosen damit angefangen, die sind abgehauen, nachdem sie es nicht geschafft haben wegen Malaria. Aber auch das zweite Mal war der Panama-Kanal durch Malaria massiv gefährdet. Und Paul Sutter hat die Rolle entomologischer Forschung während des Baus dieses Panama-Kanals von 1904 bis 1914 recherchiert. Man braucht Mückenbekämpfung. Man muss wissen, welche Mücken übertragen die Malaria. Was für eine Ökologie haben die? Wie kann man durch geeignete Maßnahmen verhindern, dass einem die ganzen Arbeiter an tropischen Fiebern wie Malaria sterben? So. Und die Entomologen, die dort arbeiten, stellen fest, dass die Menschen viele der Bedingungen, die für die Ausbreitung der Moskitos wichtig waren und gut waren, selber produziert haben. Das Reduzieren der Tree Canopy, also der Baumbestände, dann regenwassergefüllte Reste von Bahntrassen und hübsche Rasen um die Wohnungen. Das waren Eingriffe in die Landschaft, die man gemacht hat und die unwissentlich die Verbreitungsbedingungen jener Mücken, die Anopheles übertragen haben, wesentlich verbessert haben. Das ist genau dieselbe Geschichte wie beim Gelbfieber, deswegen erzähle ich sie auch kurz nur. Und diese entomologische Erkenntnis hat den Amerikanern überhaupt nicht gepasst. Die wollten über diese tropische Natur triumphieren und deswegen haben sie ihren Entomologen nicht geglaubt. Beziehungsweise sie haben eine Reihe von internen Spannungen produziert. Im Endeffekt gewinnen die Gärtner gegen die Entomologen. Und es wird das Gras nur ordentlich geschnitten um die Quartiere der Angestellten und nicht um die der einfachen Arbeiter, weshalb die Malaria hier auch tausende Todesopfer fordert. Auch hier, glaube ich, kommt Ihnen wahrscheinlich einiges bekannt vor. Also, alle Epidemien, die dann später zu Pandemien werden können, sind sozial-ökologisch. Das Zusammenspiel von Wirt, Pathogen und Umwelt wird immer kulturell geprägt. Silvia Knapp hat gesagt, kannst du nicht was über die Zukunft auch noch sagen? Ich sage, Silvia, was willst du denn? Aber bitte, lesen Sie dieses Buch, The Stockholm Paradigm, Daniel Brooks, Eric Hoberg und Walter Böger. Angesichts des Zustands des Planeten und unseres Einflusses darauf, sagen die, ist es nicht nur eine Möglichkeit, dass es eine fortlaufende Parade von neu auftretenden und persistierenden Krankheitserregern geben wird. Es ist eine Gewissheit. Und wir arbeiten daran, diese Bedingungen für die Erreger, insbesondere die Zoonosen, wesentlich zu verbessern. Globaler Wandel macht Epidemien wahrscheinlicher. Und das ist ein wunderbares Paper in einem Journal, das Sie wahrscheinlich normal nicht rezipieren, Frontiers in Veterinary Science. Bevölkerungswachstum, Industrialisierung, geopolitische Probleme und bewaffnete Konflikte, also diese Faktoren des globalen Wandels mit Urbanisierung, globalem Handel und abnehmender Biodiversität durch Monokulturen, durch Entwaldung, durch Pestizide, durch invasive Spezies. Mit erhöhter Migration von Menschen und mit der Degradation von Land und Meer, die zu lokalen Subsistenzkrisen führt, durch Steigerung der Probleme der Verschmutzung und damit Abnahme der undifferenzierten, unspezifischen Immunität. Das führt dazu, dass wir ansteckende und andere Krankheiten immer wieder befürchten müssen. Komm zurück zu diesem Bild von One Health. Ich glaube, dass Impfen eigentlich eine End-of-the-Pipe-Technology ist. Pandemieprävention, wenn sie koevolutionär informiert ist, muss an der Frage der Umwelt, also an der Frage von Landnutzung, von Verschmutzung und Biodiversität, an Tierhaltung und Hygiene, an der menschlichen Immungesundheit, das kann man vielleicht auch mit der Impfung, und an der kulturellen Interpretation des Geschehens gleichermaßen ansetzen. Und ich glaube, das ist die Lektion, die wir aus der Geschichte lernen können, viel mehr als jetzt die einzelnen Zahlen hergeben. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Zuhören.
Danke vielmals, Verena, das war großartig. Sehr, sehr, sehr interessant.
Also zunächst einmal, Frau Professor Winiwarter, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen so spannenden Vortrag, Für mich als Medizinerin ist es natürlich besonders interessant und spannend, einmal das ganze Geschehen aus einem nicht-medizinischen Blickwinkel zu hören. Wir treffen uns, glaube ich, an vielen Punkten, aber es ist einfach, die Blickweise ist einfach eine andere und enorm wichtig und wertvoll und informativ. Also vielen herzlichen Dank für den so anschaulichen Vortrag. Da hat ein Zuhörer oder Zuhörerin gefragt, wie wird sich Covid-19 in die Epidemien einreihen im 10-Jahres-Rückblick? Wie wird man in 10 Jahren unsere Maßnahmen und unser Verhalten beurteilen?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich bedanke mich erst einmal für den Dank, den Sie da beide ausgesprochen haben. Ich denke, dass man mit dem Stockholm-Paradigm eigentlich sagen kann, Covid-19 ist ja nicht die erste SARS-Epidemie. Ich erinnere an MERS. Ja. Ich glaube, dass wir sehen, dass wir in eine Phase von rasch aufeinander folgenden großen Krankheitsausbrüchen eingetreten sind, in denen noch nicht entschieden ist, ob Covid-19 der virulenteste, gefährlichste Erreger gewesen sein wird. Wenn Sie sich die Zyklen anschauen, das sind ja zoonotische, das sind alles zoonotische Erkrankungen. Ich glaube, wir hätten es in der Hand, was zu ändern, wenn wir Massentierhaltung ganz massiv ändern, dass wir dort keine Antibiotika mehr geben müssen oder weniger, ja, dann machen wir schon was gut, was wichtig ist. Es ist von IPBES, von dem Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, ein wunderbarer, ganz neuer Bericht erschienen. Den kann ich auch gern, also den Link dazu kann ich dann auch gern zur Verfügung stellen. Die zeigen, dass Landnutzungsänderungen massiv dazu beitragen, dass wir solche Erreger quasi züchten. Ja, also wenn Sie so wollen, ich meine, wir Historiker machen ja wahnsinnig ungern Prognosen, weil wir nämlich auch die Geschichte der Prognosen erforschen und wissen, dass die zu 90% falsch sind. Ja, aber wenn Sie schon wollen, und das ist ja irgendwie hier, ich schreibe es ja nicht, ich sage es ja nur, wir sind jetzt in einer Phase regelmäßiger, zoonotisch verursachter globaler Infektionskrankheiten angekommen und wir lernen davon. Ich glaube, dass die mRNA-Vakzinen ein ganz wesentliches innovatives Tool sind, aber ob Covid-19 in den nächsten 10 Jahren noch als die schlimmste dasteht, das ist noch nicht entschieden.
Ja, danke vielmals. Ich verstehe, dass Historiker lieber nach hinten schauen als nach vorne. Das liegt in der Natur der Sache. Es wurde auch eine Frage gestellt zu mehr Literatur. Ich glaube, du hast ausreichend Literaturquellen gebracht. Ich möchte nur kurz sagen, dass dein Vortrag später auch online zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, für alle, die da noch interessiert sind und mehr als das Stockholm-Paradigm, das ich mir gemerkt habe, nachlesen wollen, ich glaube, das ist gut. Ich habe noch eine Frage zu dieser ganzen Karibik-Sache, das ich sehr spannend finde. Hat diese, weil diese ersten Sklavenbefreiungen, die fanden ja eigentlich auch in der Karibik statt. Also Haiti, glaube ich, war eines der ersten Inseln. Hat das auch damit zusammengehangen, dass durch Gelbfieber quasi ein Teil der europäischen Truppen sich selbst eliminiert hat?
Ganz genau. Das ist der zweite Teil von John McNeills Buch, das ja in den 1620er Jahren anfängt und bis ins 20. Jahrhundert geht. Er sagt dann, die Möglichkeit der Sklavenbefreiung war ebenso durch diese hohe Immunität gegen Gelbfieber durch die einheimische Bevölkerung, die dann diese Sklavenaufstände ja gemacht haben, im Vergleich zu den hineingebrachten Truppen. Ja, okay. Es ist, also Pandemien machen vielleicht nicht alle Geschichte, aber Gelbfieber hat die karibische Geschichte mitgeschrieben.
Jetzt ist natürlich eine Frage noch, weil ich es nicht weiß. War Anopheles in der Karibik vorher oder ist die Malaria, also ist das auch importiert worden oder also, gab es Malaria?
Es ist eine komplizierte Geschichte, weil Malaria gibt es ja viele verschiedene. ja, die
Ja.
verschieden gefährlich sind. Es ist derzeit, soweit ich das im Blick habe, ist es so, dass es eine brasilianisch endemische Malaria schon gab, dass aber die Malaria, die diese ganz argen Wechselfieberanfälle produziert hat, also die, die wir heute als Malaria kennen, die kam mit den Sklaven auch aus Afrika.
Okay, also
Ja, also.
Falciparum,
Das
ja.
ist, also Falciparum ist genau das, ja. Die kommen, ich habe das ja zuerst gezeigt, ganz kurz mit dem Alfred Crosby, mit der Columbian Exchange, ja. Da ist auch Malaria dabei.
Okay.
Also die Masern, die Pocken, die Malaria, der Typhus, die kommen alle aus Europa.
Ja.
Und das ist aber, das vielleicht darf ich das noch sagen. Warum? Ja? Warum ist in Indien nach wie vor von Indern bewohnt? Und Australien und Neuseeland und die USA und Kanada sind von Weißen bewohnt. Das hat genau damit zu tun, dass die mitgebrachten Erreger der Weißen gegen die immun waren, die indigene Bevölkerung quasi ausgerottet haben. Dieser Bevölkerungsaustausch war nicht durch militärische Überlegenheit, sondern durch differenzielle Immunität gewährleistet. Es gibt ein schönes Buch, das heißt 1491 von Michael Mann. Noch eine Literaturempfehlung. Wissenschaftsjournalist, aber gut gemacht, der zeigt, was für eine zivilisatorische Komplexität die Europäer 1492 zu vernichten begonnen haben.
Sehr spannend. Und dann habe ich noch eine Frage gehabt. Also, ja, Gelbfieber ist ja einer der wenigen Impfstoffe, die verpflichtend sind bei der Einreise in viele Länder eigentlich. Wie siehst du das? Das ist eine spekulative Frage. Natürlich gibt es immer diese Impfpflicht, aber ich glaube, die Vermutung in vielen Teilen der Bevölkerung existiert schon, dass eine Covid- oder SARS-CoV-2-Impfung auch eines Tages irgendwann dazu die Möglichkeit sein wird, wieder zu reisen, was ja momentan so ausgeschlossen ist. Glaubst du, ist das etwas,
Naja,
was wir
also
anpeilen
schau,
werden? Also,
jemand, der in ein solches Gebiet reisen will, akzeptiert seit Jahrzehnten, dass es eine Impfpflicht für bestimmte Gegenden gibt. Und es gibt ja auch die Pflicht zur Malaria-Prophylaxe zum Beispiel. Ja? Und das macht jeder, der dorthin fährt, nicht nur, weil es verpflichtend ist, sondern auch, weil er nicht krank werden will oder sie nicht krank werden will. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich das Reisen mit Geimpftsein verbunden wird, ohne dass man das sogar, also das. Die Frage ist zum Beispiel, sagt eine Fluggesellschaft, wenn du nicht geimpft bist, nehme ich dich nicht mit? Ja, das ist, glaube ich, das kann man schon machen. Wie groß ist das Risiko für die Fluggesellschaft, dass dann niemand anderer mit ihr mitfliegt? Ich glaube, das ist ja das, was spannend ist. Es entwickeln sich ja so soziale Mechanismen. Ja? Also einerseits halte ich es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass bestimmte Länder sagen, nur Geimpfte dürfen einreisen, so wie sie jetzt sagen, nur Getestete dürfen einreisen. Ja? Oder du gehst halt auf Quarantäne. Das hat es ja auch immer wieder gegeben. Ja? Und gleichzeitig werden Unternehmen, die ein vitales Interesse daran haben, dass sie Kunden haben, versuchen, diese Kunden gesund zu halten. Und das geht nur, wenn man von allen Kunden verlangt, dass sie geschützt sind. Pretty simple.
Sehe das auch so.
Im Chat steht ja auch noch eine sehr interessante Frage, welche Umweltmaßnahmen wären zielführend, damit Pandemien seltener werden würden? Und ich finde das eine wirklich total interessante Frage. Ja? IPBES sagt halt, alles, was Monokulturen gegen biologische Vielfalt, ja, anstellen, erleichtert es den Erregern, sich auszubreiten. Und Städte sind halt Monokulturen von Menschen, das muss man schon sagen. Ja, Verstädterung ist ein Prozess, an dem wir nichts ändern werden, aber Urbanisierung ist eines der Dinge, die Pandemien viel leichter machen, die es den Erregern viel leichter machen. Wir haben ja Ökosysteme geschaffen, die für Erreger günstig sind. Und das sind Monokulturen, Monokulturen von Menschen, Monokulturen von Tieren, Monokulturen von Pflanzen. Also weniger Monokulturen aller Art, besserer Schutz vor epidemischen Erregern. Und das, ich glaube, also ich meine, ich bin Historikerin, ja, aber ich lese halt Lancet und ich lese Emerging Infectious Diseases Sachen, weil ich finde, dass man da auch sehr gut zeigen kann, was man aus Geschichte lernen kann, was diese Communities manchmal nicht so richtig tun. Im ja. Endeffekt, wenn Sie sich diese Geschichte der Northern Great Plains noch einmal überlegen, ja, also eine Steigerung der Klimavariabilität bringt dieses ganze System in einen instabilen Zustand. Insofern müsste man sagen, ein Kampf gegen die Klimakrise ist auch ein Kampf gegen Epidemien.
Ja, danke. Obwohl ich glaube, das wäre ein gutes Schlusswort, möchte ich dennoch eine Frage aufbringen, die wir eh nicht übersehen hätten, aber die jetzt noch einmal gepostet wurde. Bei der spanischen Grippe, weißt du, wie der Ausbruch der spanischen Grippe ein Ende gefunden hat? Also ist es, weil die empfindlichen Individuen damals verstorben sind oder weiß man da irgendwie?
Also nachzulesen, Alfred Crosby, The Spanish Flu, gibt es auch schon, glaube ich, späte 80er Jahre. Epidemien sind ja ein bisschen selbstlimitierend. Ja, das ist das, was der Fragende oder die Fragende hier andeutet. Man muss ja jetzt einmal überlegen, welche Bedingungen waren dafür ausschlaggebend, dass sich die spanische Grippe so verbreitet hat. Das eine war, 1918 waren weltweit die Leute ausgehungert und durch den Krieg massiv geschwächt. Viele von denen hatten schon alle möglichen Krankheiten während des Krieges und diesen schlechten hygienischen Bedingungen während des Krieges gehabt. Ja. Die waren immunologisch am Boden. Und als sich die Weltwirtschaft ein wenig erholte und sich die Leute vom Krieg erholten, wurden sie weniger anfällig davon, an Grippe zu sterben. Vielleicht haben sie sie ja gekriegt. Ja, also dass wir messen ja diese Epidemie an den Todesopfern und dann ist die Influenza ja endemisch geworden, beziehungsweise sie war es ja vorher auch. Ja? Und die Kongregationen, die Influenza, die spanische Grippe, die war ja besonders gefährlich für junge Männer. Und die waren noch 1918 in den Kasernen zusammengepfercht. Und das war wieder so eine menschliche Monokultur von denen, die am wenigsten irgendwie, die Soldaten, ja, eh schon nach Jahren des Krieges auch irgendwie körperlich massiv beeinträchtigt. Das hat sich aufgelöst und damit haben sich die Verbreitungsbedingungen für den Influenza-Erreger auch wesentlich verschlechtert. Also die Leute sind insgesamt gesünder worden und haben daher das wieder auf ein endemisches Maß zurückdrängen können, was vorher epidemisch war. Silvia, aber du bist da die Ärztin. Ich meine, ich tue da ja auch fürchterlich wildern in euren Jagdgründen. Sag mir, wenn ich einen Blödsinn sage.
Wir mögen das sehr gern. Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen soweit beantwortet. Ich fand es wahnsinnig interessant. Vielen, vielen Dank. Ich werde sofort die ganze Nacht mit deinem Buch verbringen, jetzt noch einmal aufgestachelt durch deinen Vortrag. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und ja, nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da auch so kurzfristig uns zugesagt hast. Das war wirklich eine Bereicherung. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch weitere Anknüpfungspunkte mit dir finden in weiteren Veranstaltungen hier im Hause. Vielleicht die Frau Präsidentin möchte noch was sagen. Und also ich danke mal und verabschiede mich und übergebe das Wort der Frau Präsidentin.
Danke, das ist sehr lieb. Ich hätte sonst nichts mehr zu sagen, außer mich zu bedanken. Aber es sind jetzt ganz schnell noch auch zwei Danksagungen per Chat hereingekommen. Und das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Noch ein dritter. Also vielen herzlichen Dank. Danke auch an alle Zuhörer, an die uns ihre Chat-Fragen geschickt haben. Und wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal und hoffen, dass wir Sie, Frau Professor Winiwarter, hier nicht zum letzten Mal gehört haben.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die vielen Dankes und ich wünsche uns allen gute Gesundheit.
Danke, ja, wir auch allen gute Gesundheit.